Was wir im Moment ja sehen, ist ein bisschen ein Mismatch zwischen dem wirtschaftlichen Anreizsystem eines Speicherbetreibers und den spezifischen Erfordernissen eines Regionalnetzbetreibers. Und ich glaube, die Kunst liegt darin, dass man beides übereinander bringt. Die gute Nachricht ist, dafür gibt es eine Lösung und diese Lösung haben wir bereits demonstriert und in der Praxis umgesetzt, mit unserem ersten Projekt nämlich schon, wo wir gemeinsam mit dem regionalen Netzbetreiber, den Allgäu-Netzen, eine Lösung gefunden haben, wie wir, egal was der europäische Strommarkt macht, gegen den wir traden, dass unser Speicher trotzdem in dem regionalen Netz kein Problem verursacht und zumindest netzneutral ist und am besten sogar netzdienlich ist.
Hallo und willkommen zu unserem PV Magazine Podcast. Der Markt für große Batteriespeicher, der sendet ja, ich sag's mal, widersprüchliche Signale. Denn zum einen ist es irgendwie klar, dass man ganz viele große Batteriespeicher, also Batteriespeicher überhaupt braucht und daher auch große, zum Beispiel um die Stromkosten zu senken auf dem Strommarkt, denn da hat man große Differenzen und Batteriespeicher können die ausgleichen. Es gibt auch sehr, sehr viele Netzanschlussanträge von Projektentwicklern, die solche großen Batteriespeichersysteme bauen möchten. Das sieht erstmal ganz gut aus. Allerdings, die Netzbetreiber haben zum Teil oder zum größeren Teil Bedenken. Die haben Angst, dass die Batteriespeicher sich vielleicht nicht netzdienlich oder netzneutral verhalten könnten und sie deswegen mit ihren Leitungen Probleme haben. Die Regierung, die sendet da auch widersprüchliche Signale, da hört man, dass Speicher gut sind. Andererseits wird geplant, dass Gaskraftwerke gebaut werden, was wiederum die Einnahmen der Batteriespeicher unter Umständen etwas reduzieren könnte. Es gibt also sehr, sehr viele Themen, auch insbesondere für unseren heutigen Gast. Ich begrüße hier im Podcast Christoph Ostermann, den viele vermutlich noch von seiner Zeit als Sonnengründer kennen. Er hat aber jetzt wird er gleich mehr dazu sagen, vor einiger Zeit ein neues Startup gegründet, Green Flexibility, das auf dem Großspeichermarkt unterwegs ist. Hallo Christoph.
Hallo Michael, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, super, dass du dabei bist. Wir wollen das gerne hören, was du uns dazu sagen hast. Vor allem, wir hören dich ja nicht nur heute, sondern wir planen ja auch eine Veranstaltung, nämlich das Battery Business and Development Forum am 16. Juli in Frankfurt und zum europäischen Großspeichermarkt. Da ist Green Flexibility Sponsor und da wirst du ja dann auch wieder sein und da kann man sich dann auch weiter noch mit dir drüber unterhalten. Was erwartest du von dem Event?
Klar, also zunächst freue ich mich drauf, ist ja das erste Event, das Pilot-Event dieser Art und ich erwarte mir davon, zum einen viele, viele Projektentwickler zu treffen, die gegebenenfalls Lust haben, auch mit uns als Green Flexibility zusammenzuarbeiten. Ich erwarte mir davon, viele Perspektiven zu hören über ausländische Märkte, Perspektiven von Netzbetreibern, Perspektiven von Marktbegleitern und deswegen freue ich mich darauf sehr.
Das ist schön, weil das haben wir auch ungefähr alles im Programm, was du gerade gesagt hast. Wer sich da registrieren will, geht am besten über unsere Webseite, also www.pv-magazine.de. Da gibt es den Menüpunkt Events und dann ist es ein bisschen verwirrend. Da muss man nochmal auf Events klicken, weil das ja auf unserer englischsprachigen Seite dann ist. Und da landet man drauf und da kann man sich dann gleich registrieren. Ich sage es am Ende nochmal ein bisschen ausführlicher. Wir sprechen gleich mit Christoph Ostermann. Er ist Gründer von Green Flexibility und wir sprechen zum Großspeichermarkt und zum Unternehmen. Da muss man erstmal ein Gefühl dafür bekommen, um was für Speicher es überhaupt geht. Wo fangen Großspeicher an? Ich würde sagen bei ungefähr 5 Megawatt, meistens wahrscheinlich eher sogar bei 10. Das ist ungefähr 500 bis 1000 Mal ein Heimspeicher. Christoph, du hast Green Flexibility gegründet, um die Großspeicher nach vorne zu bringen. Was habt ihr vor?
Ja, also wir sehen natürlich, dass nach wie vor Speichertechnologie so ein bisschen der Bottleneck der Energiewende ist. Denn seitdem es Solar- und Windstrom gibt, weiß man, dass die Erzeugung volatil ist und nicht so gut planbar. Und das hat einige Nachteile, die damit einhergehen, unter anderem eine große Belastung der Netze und eine schwere Planbarkeit der benötigten Netzkapazitäten. Und deswegen sind aus unserer Sicht Speicher so kritisch, weil die ermöglichen, weiterhin erneuerbare Energien auszubauen, was wir glauben, das richtig ist, weil die ermöglichen, die Stromkosten für alle zu senken und weil die ermöglichen, Investitionen in Netzinfrastruktur zu vermindern und am Ende des Tages deswegen eine sehr wirtschaftliche Lösung und eine sehr reife technologische Möglichkeit darstellen, das Problem anzugehen.
Wir müssen es gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Es gab ja ganz viele Elemente, aber um es banal zu sagen, Solaranlagen, die produzieren halt tagsüber und wenn man nachts Strom haben will, braucht man die Speicher. Und vor allem, wenn man sich anguckt, wie viele Solaranlagen wir 2030 haben wollen, nämlich 215 Gigawatt, das deutlich mehr ist als der Stromverbrauch mittags, dann braucht man einfach Speicher.
Genau, so ist es eigentlich, ne? Also vereinfacht ausgedrückt, es ist so. Und um es noch mal ein bisschen generischer auf den Punkt zu bringen, Speicher sind einfach der Engpass der Energiewende. Wenn wir wollen, dass die Energiewende weitergeht, brauchen wir sie einfach. Und wenn wir das nicht wollen und sagen, wir wollen, dass die 60%, die wir jetzt erreicht haben von Erneuerbaren am Strommix, dass die ausreichen, selbst dann bräuchten wir ein paar, aber nicht so dringend. Aber wir wollen ja alle, dass die Energiewende weitergeht. Und deswegen macht es richtig viel Sinn, jetzt auf der Speicherseite zu investieren.
Und was ist jetzt genau die Rolle von Green Flexibility an der Stelle?
Na, unsere Rolle ist, dass wir solche Speicher planen, bauen und hinterher dann auch betreiben. Also wir machen die ganze Wertschöpfungskette, was nicht so ganz üblich ist in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Wir glauben aber, dass es wichtig ist, weil wir in allen Bereichen dieser Wertschöpfungskette sehr viel Expertise einbringen können. Denn, wie du vorhin schon erwähnt hast, wir kennen den Speicherbereich schon sehr lange und sehr gut durch unsere Sonnenhistorie und haben da ja auch schon uns sehr früh 2014 angefangen, damit zu beschäftigen, wie wir über Speicher Flexibilität in den Markt bringen und Probleme, die die Energiewende mit sich bringt, lösen können.
Ihr betreibt die Speicher auch, sagst du. Das bedeutet aber auch, euch gehören die Speicher hinterher. Oder vielmehr, es muss ja nicht unbedingt sein, aber in dem Fall ist das so. Und das ist ja ein ganz wesentliches Element, weil ihr habt ja auch da einen Investor überzeugt.
Genau, wir haben einen Investor überzeugt. Das ist die Partners Group, die in der Schweiz beheimatet, aber global aktiv ist. Und mit der sind wir sehr solide finanziell aufgestellt, sodass wir in der Lage sind, mit der ersten zur Verfügung gestellten Tranche über 1 Milliarde Speicherprojekte zu realisieren.
Milliarde Speicherprojekte, das muss man natürlich, meinst du Milliarde Großspeicher, also Milliarde 10 Megawatt Speicher, das wäre ja ein bisschen sehr viel.
Das wäre ein bisschen sehr viel. De facto ist es auch so, dass 10 Megawatt Leistung bei Großspeichern unsere Einstiegsgrenze ist. Drunter machen wir es nicht, aber drüber sehr wohl. Wir gehen also da auch dann hoch und setzen Projekte um, die dreistellig sind, also mehrere hundert Megawatt Leistung.
Du hast das jetzt in Batteriekapazität oder Leistung ausgedrückt. Es ist ja auch kein Geheimnis, kann man unter anderem bei uns, aber auch woanders lesen. Ja, in der ersten Tranche habt ihr euch 400 Millionen Euro Finanzierung gesichert.
Genau.
Das ist ja bestimmt nicht einfach. Was musstet ihr zeigen oder sagen oder was hat die Partners Group am Schluss überzeugt, dieses Geld so zu investieren?
Na, ich glaube, die Partners Group ist mit uns einer Meinung, dass Großspeicher oder Speicher im Allgemeinen der Engpass der Energiewende sind und damit ein Bereich ist, der Investitionen benötigt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir, glaube ich, auch als Team mit unserem Track Record und unserer Erfahrung in dem Bereich überzeugen konnten und dass wir auch schon gezeigt haben, dass wir wissen, wie man Unternehmen baut und skaliert. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass wir auch gemeinsam eine Vision haben, dieses Geschäftsmodell europäisch quasi zu verwirklichen und auszurollen.
Warum wollt ihr das europäisch machen und nicht nur in Deutschland?
Na, ich glaube, weil das Problem ist ja ein europäisches Problem, da fängt es ja mal an. Wenn ich sage, wir wollen ein Problem lösen, dann besteht dieses Problem halt nicht allein in Deutschland, weil die europäischen Netze ja miteinander verbunden sind. Wie wir das gerade ja auch vor ein paar Wochen live und in Farbe sehen konnten auf der Iberischen Halbinsel. Und Frankreich hat dann das Problem stoppen und erstmal eindämmen können. Also die europäischen Stromnetze sind miteinander verbunden. Das sieht man auch daran, dass es eine europäische Strombörse gibt. Und deswegen, glaube ich, kann man die Problemlösung auch nur europäisch sehen und europäisch denken. Und natürlich muss man irgendwo anfangen. Wir fangen in Deutschland an, weil das unser Heimatmarkt ist und weil es auch der Markt ist, der am meisten mit der Problematik im Moment zu kämpfen hat. Wir glauben aber sehr wohl, dass es in anderen europäischen Märkten auch Bedarf gibt und wollen uns dem in Zukunft auch gerne stellen.
Du hast ganz am Anfang gesagt, es geht ja zum einen um den Strommarkt und zum anderen geht es um die Netze, dass nämlich, dass da sozusagen die Netze gestützt werden. Das muss man ja nochmal kurz auseinanderhalten, weil auf dem Strommarkt kann man viel Geld verdienen. Die Netzbetreiber, die möchten ja gerne, dass man die Speicher so benutzt, dass man nicht nur Geld verdient auf dem Strommarkt damit, sondern dass man damit auch nichts tut, was irgendwie an den Leitungen dazu führt, dass sie überlastet werden. Also, dass wenn die Photovoltaik einspeist, sollen die Speicher möglichst nicht auch noch einspeisen. Hört sich jetzt banal an, weil dann, man kommt ja in der Regel auch nicht auf die Idee, aber könnte natürlich passieren. Jetzt wird es dann Einschränkungen geben, um netzdienlich zu sein. Wird das dann beim Vermarkten sehr stark stören? Also kalkuliert ihr das mit ein?
Ja, das kalkulieren wir mit ein. Ich glaube, man muss das Thema auf zwei Ebenen betrachten. Die erste Ebene ist ja in der Tat, dass du sagst, wo man heute üblicherweise vermarktet, ist das möglicherweise in dem regionalen Netz, in dem man den Speicher stehen hat, nicht förderlich. Aber doch ist es ja so, dass Preise an einer europäischen Börse durch Angebot und Nachfrage zustande kommen. Und damit kann man sagen, sind die Preise nicht nur Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sondern auch Signale, Preissignale nämlich, ob irgendwas gerade knapp ist oder im Überfluss vorhanden ist. Deswegen hat dieser Preis schon eine gewisse Relevanz für das europäische Stromnetz. Aber nachdem man in diesem Netz viele unterschiedliche Geografien mit vielen unterschiedlichen erneuerbaren Erzeugungsschwerpunkten hat, und damit meine ich, jetzt mal ganz banal betrachtet, wenn wir jetzt rein mal Deutschland sehen, ne? Im Norden haben wir ganz viel Windstrom und im Süden ganz viel Sonnenstrom. Ne? Nicht ausschließlich, aber ganz viel. Und deswegen verhält sich logischerweise die Belastung des Netzes im Norden anders wie im Süden. Ne? Und das kann in der Tat Probleme verursachen, weil das würde ja heißen, wenn ich mal ein Metapher bemühe und sage, ich habe eine Hand im Eisfach und die andere habe ich auf der Herdplatte, dann ist die Durchschnittstemperatur vielleicht sehr angenehm mit 20 Grad. Dennoch habe ich an beiden Händen einen Schmerz. Beim einen ist es zu kalt, beim anderen zu heiß. Und das ist das, was so ein bisschen die Problematik in den Regionalnetzen widerspiegelt. Die gute Nachricht ist, dafür gibt es eine Lösung. Und diese Lösung haben wir bereits demonstriert und in der Praxis umgesetzt, mit unserem ersten Projekt nämlich schon, das in Immenstadt in Bayern ist, wo wir gemeinsam mit dem regionalen Netzbetreiber, den Allgäu-Netzen, eine Lösung gefunden haben, wie wir dafür sorgen, dass unser Speicher, egal was der europäische Strommarkt macht, gegen den wir traden, dass unser Speicher trotzdem in dem regionalen Netz kein Problem verursacht und zumindest netzneutral ist und am besten sogar netzdienlich ist. Und ich glaube, das ist der Weg, ne? Da muss man hinkommen.
Die Christina Hepp von euch wird ja auch auf unserem Forum sein und wird auch dieses Projekt vorstellen als Beispiel in der Session, wo es genau um diese auch noch ein paar andere Beispiele geht. Aber ist das denn verallgemeinerbar? Also glaubst du, dass das verallgemeinerbar ist? Weil ich höre jetzt gerade von Projektentwicklern, wenn ich mit denen rede, immer öfter, ja, also sagen so, es gibt ja viele, die dann, also manche sehen einfach, es gibt Probleme und andere sagen gleich, naja, die Mauern.
Ich glaube, man muss es einfach differenziert betrachten und muss schon die Spezifika eines Regionalnetzes, an dem man ja angeschlossen ist, zumindest dann, wenn man, sagen wir mal, ein Mittelspannungsprojekt macht, auf jeden Fall, ne, das muss man ja schon ernst nehmen. Und da ist es ja in der Tat so, dass jede Region seine Besonderheiten hat. Wir hier im Allgäu, dazu gehört auch Immenstadt mit unserem ersten Projekt, die haben zum Beispiel im Winter ein extrem einzigartiges Lastprofil, weil hier viele Skigebiete sind und die haben Schneekanonen am Laufen und ziehen deswegen in einer Jahreszeit, die ungewöhnlich ist, sehr viel Last. Ne? Und das ist, stellt für das Netz eine besondere Anforderung dar. Und auf sowas muss man Rücksicht nehmen. Die gute Nachricht ist, man kann es aber lösen. Was wir im Moment ja sehen, ist auf den Punkt gebracht, ein bisschen ein Mismatch zwischen dem wirtschaftlichen Anreizsystem eines Speicherbetreibers und den spezifischen Erfordernissen eines Regionalnetzbetreibers. Und ich glaube, die Kunst liegt darin, dass man beides übereinander bringt und in der Zwischenzeit, in der man das noch nicht geschafft hat, ein gutes gegenseitiges Einvernehmen findet, um gemeinsam sich dahin zu entwickeln. Ne? Weil aus Sicht eines Regionalnetzbetreibers könnte man jetzt sagen, okay, was geht mich denn der europäische Marktpreis an? Das ist ja nur ein Aggregat, ne? Also der Durchschnitt wieder zwischen Herdplatte und Eisfach, der ist für mich hier gar nicht relevant. Okay, aber so sieht halt der Anreiz im Moment aus. Ne? Aber ich glaube, wenn man das Anreizsystem regulatorisch so verschiebt, dass beide Seiten damit gut klarkommen, sowohl der Speicherbetreiber als auch der Netzbetreiber, hätte man ja das Problem gelöst. Nun ist es so, dass man die Lösung dafür nicht aus dem Hut zieht, sondern die muss man sich halt erarbeiten. Und genau dazu wollen wir gerne beitragen, indem wir durch solche Pilotprojekte, durch intensive Diskussionen mit den regionalen Netzbetreibern eben auch ein Stück weit den Markt damit prägen und ein bisschen Innovation auch machen und nicht nur durch Vermarktung Geld verdienen, sondern auch wirklich, wirklich Teil der Lösung sind, ne? Und zwar Teil der Lösung auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, aber auch auf regionaler Ebene.
Baut ihr eigentlich auch Colocation-Anlagen, also Photovoltaik plus Batteriespeicher? Interessiert euch das auch? Weil da wäre es ja sozusagen, da hätte man ja auch noch den einfachen Business Case, man speichert einfach diesen PV-Peak.
Nein, das machen wir im Moment nicht. Das machen wir im Moment nicht, weil wir glauben, dass es total Sinn macht, erstmal spezialisiert in den Markt zu gehen.
Ja. Ihr entwickelt selber Projekte, hast du ja schon gesagt. Seid ihr auch an Projekten interessiert zu kaufen?
Absolut, wir kaufen auch Projekte. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit einigen Projektentwicklern bereits etablieren können und sind sehr interessiert daran, Projekte zu kaufen, weil wir glauben, dass wir verschiedene Vorteile haben, die nicht jeder kleine oder kleinere Projektentwickler hat, ohne das despektierlich zu meinen. Wir sind einfach auf der Kapitalseite sehr gut ausgestattet. Wir haben einfach sehr viel Kompetenz im Procurement, also im Einkauf dieser Speicher, in der technischen Auslegung und in der technischen Umsetzung und dann auch im Betrieb. Und deswegen glauben wir, dass wir viele Vorteile an den Tisch bringen können, die für einen Projektentwickler interessant sind. Und deswegen sind wir sehr an solchen Partnerschaften auf Augenhöhe interessiert.
Und auf was achtet ihr bei den Projektangeboten?
Na, wir achten vor allen Dingen darauf, dass wir mit der technologischen Auslegung einigermaßen arbeiten können. Also, dass wir, was die Technologie angeht, nicht unterschiedlicher Meinung sind, wie das, was der Projektentwickler sich dabei gedacht hat. Weil dann kann man wieder von vorne anfangen, wenn man da das neu aufmachen muss. Und wir achten auch darauf, dass natürlich das Projekt wirklich so weit fortgeschritten ist, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch ist. Ne? Also, nicht alles, wo Ready-to-Build draufsteht am Markt, da ist dann auch wirklich Ready-to-Build drin, wenn man mal unter die Haube guckt. Aber ich glaube, das ist normal und da sehen wir uns auch als Partner, um diesen Ready-to-Build-Zustand dann gemeinsam herbeizuführen, sofern es eine realistische Möglichkeit gibt, das auch zu tun und das kein Etikettenschwindel ist.
Das heißt aber, ihr könnt auch schon vorher einsteigen, vor Ready-to-Build.
Das können wir.
Und was ist so Bedingung, damit ihr überhaupt einsteigt? Netzanschluss zum Beispiel? Oder kann man das so gar nicht sagen, weil es hängt vom von der Gesamtlage ab?
Es hängt so ein bisschen vom Gesamtkunstwerk ab. Es ist aber tatsächlich so, dass der Netzzugang meistens der entscheidende Engpass ist. Wenn man einen Netzzugang hat, dann findet man meistens eine Lösung, einen Bauantrag durchzubekommen und auch ein Grundstück zu finden. Und wenn das sehr, sehr schwierig ist, sieht man es auch meistens schon sofort. Weil eben zum Beispiel, keine Ahnung, einen Speicher im Naturschutzgebiet zu bauen, das geht halt nicht. Also selbst wenn ich einen Netzzugang hätte, würde man das vernünftigerweise ja nicht tun. Und deswegen würde man solche Projekte nicht anfassen, um mal ein etwas extremeres Beispiel zu nennen.
Wenn ihr die Projekte gebaut habt, dann müsst ihr sie ja hinterher, ihr haltet die im Portfolio, dann müsst ihr sie vermarkten. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Man vermarktet sie einfach an der Strombörse oder man macht einen sogenannten Tolling-Vertrag, was ja genau genommen so eine Art Mietvertrag für den Speicher ist. Man kriegt eine festgelegte Summe. Wie geht ihr da vor?
Ja, also wir sehen den Markt mit seinen unterschiedlichen Facetten, wie du genau schon gesagt hast. Einmal gibt es die Strombörse mit Spotmarkt und Day-Ahead, was wieder zwei Untersegmente sind. Dann gibt es den Regelenergiemarkt mit Primär- und Sekundärreserve, was für uns auch relevant ist. Und dann gibt es natürlich noch Tolling und unterschiedliche Abarten oder Mischungen von den drei zuerst genannten. Gibt es ja auch ein Flooring, wo man so eine gewisse Mindestvergütung kriegt und alles, was drüber ist, kann man dann selber vermarkten und so. Egal, alles Details. Also wir sehen das so, dass im Moment der Bereich der Eigenvermarktung wirtschaftlich wesentlich attraktiver ist. Also man nennt es Fully Merchant sozusagen. Also man geht also richtig voll kommerziell rein, hat aber auch dann ein Marktpreisrisiko im Vergleich zum Tolling. Das Tolling ist ein auf der einen Seite nach unten, aber auch auf der anderen Seite nach oben festgelegter und damit gedeckelter Betrag. Man gibt also die Upside, den Mehrwert, den man generieren kann am Markt, ab und ist dafür nach unten hin abgesichert. Jetzt ist aber so, dass die Diskrepanz zwischen einem Marktpreis, also dem, was man Fully Merchant erlösen kann, und dem Tolling im Regelfall heute noch recht hoch ist. Also kurz gesagt, das Tolling ist ungefähr eine Vergütung von 50% im Vergleich zu Fully Merchant heute, ne? Es kann aber morgen ganz anders sein und ein Speicher hat ja eine sehr lange Betriebsdauer. Und deswegen kommt es so ein bisschen darauf an, wie man den Marktpreis in Zukunft erwartet. Und da gibt es verschiedene Marktforschungsgesellschaften, die einem dazu Anhaltspunkte geben können. Und da gibt es natürlich auch eine eigene Meinung, die man am besten dazu entwickelt. Und unsere Meinung im Moment ist, dass Fully Merchant im Moment wirtschaftlich attraktiver ist und auch einen höheren Kapitalschutz bietet, weil eben schnelle Amortisation, als wenn man jemand anderem das Marktrisiko überlässt und dafür eine fixe Vergütung kriegt. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wir gar kein Tolling machen wollen. Wir wollen eigentlich beides machen, weil wir in beiden Bereichen Erfahrung sammeln und Kompetenz bilden und auch die entsprechenden Kontakte aufbauen wollen, um für einen späteren Zeitpunkt, wo wir denken, das Bild könnte sich insofern ändern, dass diese Diskrepanz, von der ich gesprochen habe, also diese große Lücke zwischen Marktpreisen und Tolling, dass die kleiner wird. Und je kleiner die wird, umso mehr würde sich die ökonomische Sinnhaftigkeit erhöhen, so ein Tolling zu machen. Und für diesen Zeitpunkt, den wir in der Zukunft erwarten, wollen wir gut vorbereitet und gerüstet sein, weshalb wir auch aus heutiger Sicht, wo wir Fully Merchant doch deutlich attraktiver finden, schon Tolling machen würden. Das war jetzt eine lange Antwort, sorry, aber kurz gesagt, wir machen beides. Wir wollen beides machen. Das eine ist wirtschaftlich ein bisschen attraktiver, das andere ist wirtschaftlich weniger attraktiv, aber wir glauben, man muss als Unternehmen, das sich so aufstellen möchte, wie wir beides können.
Im Augenblick sind ja die Vermarktungserlöse auch einfach sehr, sehr hoch. Die Frage ist ja, wie lange die so hoch bleiben. Habt ihr da eine Einschätzung?
Ja, wir haben da schon eine Einschätzung dazu. Wir sehen jetzt im Lauf der nächsten, sagen wir mal, 3-4 Jahre, da nicht so wahnsinnig viel Preisrisiko, das diesen großen Abschlag rechtfertigen würde. Klar können sich die Preise nach unten entwickeln, aber wenn ich heute mit einem Tolling, das nur 50% des Marktpreises ist, antrete, dann kann ich ja in ein paar Jahren auch relativ signifikant nach unten gehen, bis es wirtschaftlich weniger attraktiv ist. Wenn ich jetzt mal eine Laufzeit von einem Tolling-Vertrag von, keine Ahnung, 5 Jahren unterstelle, was so der Durchschnitt ist am Markt, was man so zu sehen kriegt, ne? Also wir glauben schon, dass es relevant wird, aber eben nicht in diesem Zeithorizont.
Es gibt ja noch andere Dinge, die sozusagen diese im Augenblick hohen Erlöse ein bisschen reduzieren könnten. Hatte ich am Anfang schon mal angesprochen. Das ist zum Beispiel das Auslaufen der Netzentgeltbefreiung. Da muss man vielleicht kurz erklären. Im Augenblick ist es so, dass ein großer Batteriespeicher, wenn er Strom bezieht, den er hinterher ja wieder an der Strombörse verkauft, keine Netzgebühren zahlen muss, die ja genau weiß ich nicht, irgendwas zwischen 15 und 20 Cent vermutlich sind im Augenblick. Das läuft aus im Anfang 2029 und es ist unklar, was da kommt. Da gibt es jetzt ein Diskussionspapier von der Bundesnetzagentur, aber nehmen wir mal an, selbst wenn sie nur zu einem Teil kommen, das wird ja euer Geschäftsmodell deutlich ändern. Könnt ihr damit trotzdem leben und jetzt Projekte für diesen Zeitraum entwickeln?
Das ist eine sehr schwierige Frage, lieber Michael, einfach deswegen, weil er noch gar nicht bekannt ist, wie diese Regelung aussehen soll. Könnte man zu diesem Zeitpunkt, also 29, Netzentgelte wirtschaftlich unterbringen? Möglicherweise ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie sich andere Faktoren entwickeln, wie zum Beispiel die Investitionshöhe von Speichern. Also sollten Batteriespeicher bis dahin im Preis noch nachgeben, was ja sein kann und was man in der Vergangenheit ja auch bunt und in Farbe miterleben konnte, dann entsteht dadurch natürlich Raum, dafür andere Gebühren zu zahlen. Ne? Wenn aber gleichzeitig neue Vermarktungsmodelle entstehen durch die eingangs diskutierte Netzdienlichkeit oder Netzneutralität, dann geht das ja meistens auch so ein bisschen zu Lasten der Wirtschaftlichkeit von einem Speicherbetreiber im Vergleich zu dem Modell, einfach alles an der Börse zu vermarkten und keine Rücksicht darauf zu nehmen. Also man muss, glaube ich, die Gesamtgemengelage zu diesem Zeitpunkt sehen. Aber gibt es da Luft, wenn alle anderen Parameter vorteilhaft sind? Ja, die gibt es bestimmt. Ist das eine gute Nachricht für die Branche? Naja, natürlich nicht. Ne? Aber ich nehme mal an, dass es auch von regulatorischer Seite kein Interesse gibt, diesen Business Case zu killen, zu töten, also so unattraktiv zu machen, dass es keiner mehr macht. Weil wenn es keiner mehr macht, löst halt das Problem, was es zweifellos ja am Markt gibt, auch keiner. Und das kann ja keiner ernsthaft wollen. Ne? Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass man in einem konstruktiv geführten Dialog Lösungen erarbeiten kann, die allen Marktpartnern gerecht werden.
Es könnten dann aber auch ganz andere Lösungen sein, wie zum Beispiel ein Kapazitätsmarkt oder sowas, den es ja auch in anderen Ländern gibt.
Es könnte sein, ja.
Aber das wäre euch wahrscheinlich als Investor egal.
Es könnte sein, es könnten auch Preiszonen sein, es könnte auch eine Mischung aus all dem sein. Wir sind, wie gesagt, offen und konstruktiv. Klar, ne, wenn man Millionenbeträge investiert, und das muss man ja, wenn man Großspeicher installieren möchte, dann muss sich die Investition irgendwie auch amortisieren können. Aber ich glaube, das ist eine Binsenweisheit, die allen Beteiligten auch klar ist. Und deswegen vertraue ich darauf, dass wir am Ende eine Lösung finden, mit der alle gut leben können. Aber natürlich, ne, man muss immer ein bisschen gucken, dass es im Gleichgewicht bleibt und man da nicht unangemessen Lasten verteilt. Denn man muss ja auch eins sagen, im Vergleich zu anderen Technologien bekommt man als Großspeicher ja auch heute keine Subvention, abgesehen von der Netzentgeltbefreiung. Also es fließt keine aktive Zahlung uns zu in irgendeiner Form, ne, wie irgendeine Einspeisevergütung oder sonst irgendwas an Garantien. Also wir haben ja schon bei einer sehr langen Betriebsdauer haben wir ja schon ein volles Marktpreisrisiko, was zum Beispiel für Windparkentwickler oder für Solarparkentwickler ein Novum ist. Die kommen damit schlecht klar. Und ja, das bringt auch viele Risiken mit für Großspeicher. Und ich finde, dem muss man natürlich auch Rechnung tragen. Aber da gibt es viele Aspekte, die wichtig sind.
Das ist ein schönes Schlusswort, weil einerseits hast du gerade sozusagen das Vertrauen in die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit dieser Investitionen dargestellt und zum anderen auch die offenen Fragen. Und da können wir uns dann ja am 16. Juli in Frankfurt weiter drüber unterhalten. Wir haben ja jetzt gerade schon mit vielen anderen Speakern dort gesprochen und mir liegen so viele Fragen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es Möglichkeiten des Austausches gerade hier auf der Zunge, aber das führt jetzt hier im Podcast, glaube ich, zu weit.
Absolut.
Das machen wir, wie gesagt, am 16. Juli in Frankfurt. Wer auch Interesse hat, dort zu dem Battery Business and Development Forum zu kommen, der geht am besten auf unsere Website unter www.pv-magazine.de, geht dort auf Events. Unter Events gibt es den Menüpunkt PV Magazine Events und dann landet man da drauf. Und der Vollständigkeit halber muss man noch sagen, das heißt dann zwar PV Magazine Events, aber wir machen es mit Conexio. Das ist eine Tochtergesellschaft des Intersolar oder des Mater-I-Organisators Solar Promotion und mit dem Europäischen Solarverband Solar Power Europe zusammen. Ja, dann bis dahin, Christoph, und vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Michael, bis dahin.
Bis dahin. Und für alle Podcast-Hörer noch, wenn Sie unsere Newsletter nicht kennen, Sie können uns gerne auch abonnieren. Wir haben einen täglichen Newsletter. Wir haben auch einen Energy Storage Newsletter, falls Sie das besonders interessiert. Den gibt es dann allerdings auf Englisch. Da kommt man am besten auch über unsere deutsche Seite hin. Da gibt es oben so einen Reiter, da steht ESS News und da ist man dann auf dem englischen Newsletter. Alles unter www.pv-magazine.de. Dort können Sie auch unsere Magazine abonnieren. Die erscheinen vierteljährlich. Und wenn Sie den Code PODCAST10 eingeben, dann erhalten Sie auch eine kleine Vergünstigung. Feedbacks und Kommentare bitte gern in den entsprechenden Plattformen unten drunter oder direkt an podcast@pv-magazine. Punkt. Und jetzt aufpassen, komm. Also nochmal vielen Dank, Christoph, und tschüss an alle.
Danke, tschüss.